Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Tegemark und Philipp Pankratz.
Also Uli, bitte, ich habe hier genug Tee für zwei Gespräche. Ich habe ja auch zwei Gesprächspartner.
Gute Laune für dich, steht da drauf auf dem Becher.
Ja, perfekt.
Und genau bei mir ist es nice hot cup of for coffee. For coffee.
Perfekt.
Ja.
Hallo Kevo.
Hallo.
Hallo Raphael.
Hallo, hallo.
Hallo.
Wir haben heute den Raphael Miro-Holzer da und haben damit jemanden im Studio, der uns sehr viel über Tanz und Bewegung und Choreografie und wahrscheinlich auch Tanzbusiness erzählen kann.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr schön. Raphael, hast du dich heute schon bewegt?
Ja, ich bin mit der U-Bahn hergekommen. Das ist immer wieder ein interessantes soziales Experiment. Also ich musste über die Leute drüber klettern, dass ich wieder rauskomme beim Westbahnhof. Das war so ein bisschen mein Warm-up und jetzt ja, spüre ich mich schon wieder.
Und wie ist es überhaupt? Also bist du heute als Tänzer aktiv?
Also ich habe schon so meinen Morgenprozess, den ich auch brauche für mich, damit ich mich so ein bisschen im Körper spüre. Aber es fällt tatsächlich sehr viel Arbeit an, die dann oft gar nicht so meinen eigenen Körper involviert, also bürokratisch oder am Laptop. Im Studio dann natürlich schon, aber es ist deutlich weniger Studiozeit derzeit, als ich was mir eigentlich wünschen würde. Ja.
Und was machst du dann in der Früh, wenn du sagst, du möchtest deinen Körper spüren?
Ich habe eigentlich so ein bisschen einen Prozess über die Jahre hinweg kultiviert, so mit ein paar Bewegungen von überall, die ich mir gemerkt habe. Ist dann am Schluss, endet in einer Improvisation mit Kopfhörern im Wohnzimmer.
Die Happy Morning Routine, oder wie?
Genau, das brauche ich einfach so ein bisschen, weil bei mir ist halt wirklich, wenn ich in der Früh aufstehe, kommen halt die E-Mails rein und alles. Man kennt es eh, ist bei euch sicher auch nicht anders. Und das war so meine eigene erste Optimierung, dass ich sage, okay, gleich in der Früh, ich stehe sehr früh auf, Handy weg und einmal direkt Dusche, Bewegung, Frühstück und dann geht die Arbeit los.
Und kannst du uns mal einfach nur ganz generell von Anfang an so an der Hand nehmen, wie hat das mit dir und Bewegung oder mit dir und Tanz begonnen?
Ich glaube, das erste Mal in Tanz in Berührung gekommen bin ich mit so Fred Astaire-Filmen tatsächlich. Ja. Also meine Mutter ist dann irgendwann einmal zum Impulstanz gegangen und hatte mich an der Hand. Ich glaube, da war ich so 5 Jahre alt. Ich glaube, das war im Arsenal tatsächlich schon. Und da hat die Kersmarke einen Workshop gemacht und da habe ich ein bisschen mitgeschnuppert. Ja. Das war so, glaube ich, das erste Mal. Und war tatsächlich direkt zeitgenössischer Tanz.
Und deine Mama ist vielleicht Tänzerin, weil die zum Impulstanz gegangen ist?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja das, glaube ich, bis heute das Schöne am Impulstanz ist, dass wirklich so Tanz für alle ist. Also meine Mama ist eigentlich Lehrerin, also hat überhaupt nichts mit Kunst und Kultur am Hut. War natürlich also immer interessiert, aber so ja, Hobby-Tänzerin im Sommer, wie es so viele gibt. Ja.
Und die hat dann gesehen, dass du gerne tanzt und hat das unterstützt. Wie ist das weitergegangen, wie du da dort warst beim Impulstanz?
Genau, ja, also ich habe als Kind eigentlich immer mich bewegen wollen. Ich habe recht viele Dinge gemacht. Also ich habe in dem Zeitalter war ich schon beim Shaolin Kung Fu Tempel damals.
Oh.
Die hatten noch keine Kinderkurse, also habe ich mit den Großen mittrainieren müssen. Da gibt es ein paar lustige Aufnahmen. Und danach bin ich eben aufgrund der Fred Astaire Movies zum Stepptanz gekommen bei der Monika Zörer im 7. Bezirk bei ihrem Studio.
Wie alt warst du da?
Ja.
Naja, das war sich, also glaube ich, war ich schon mal so 6 oder 7 Jahre ungefähr. Da war es so, dass die Tochter von der Studiobesitzerin von der Monika Ballettkurse gemacht hat. Und ich habe mir das angeschaut und es hat mich interessiert. Ja. Und dann bin ich dann auch hingegangen. Ihre Tochter hat dann die Aufnahmeprüfung bei der Staatsoper gemacht. Und so bin ich so ein bisschen, okay, das kann man auch professionell und regelmäßig trainieren. Und wir sind dann beide gemeinsam ins Konservatorium, ins MUK gegangen. Und da habe ich eigentlich, also den Vorbereitungslehrgang habe ich dort gemacht. Das war dann quasi so die Zeit, wo man dann wirklich in Kombination zwischen Bohavi-Gasse und MUK quasi durchgehend eine klassische Grundausbildung bekommt.
Was Bohavi-Gasse? Was ist das?
Bohavi-Gasse ist, ich glaube, die einzige Schule, von der ich weiß, dass sie so einen Schulversuch hat, wo man quasi Tanz, also wirklich studieren kann, trainieren kann täglich. Und durch den Schulversuch gibt es eine Klasse pro Jahrgang, die daneben aber eine Ausbildung hat, also eine normale Schulbildung bekommt.
Ein Gymnasium.
Genau, Gymnasium.
Und da warst du?
Genau. Meine Mutter hat damals in Niederösterreich gewohnt und ich habe quasi gependelt. Und das war damals, heute ist es anders, aber damals war das so, dass am Vormittag war die Schule. Und danach, ich glaube ab 13 Uhr war eben im Konsi, wie es damals noch hieß, im heutigen MUK, dann Training bis am Abend eigentlich und dann bin ich wieder zurückgefahren.
Und wie alt warst du da, als das begonnen hat? 13, 14?
Also Bohavi-Gasse ist Unterstufe, ja. Ich weiß nicht, wie alt man ist in der Unterstufe, das sagst du mir jetzt.
Aber das heißt, wenn du, als du quasi im Matura-Alter warst, was auch immer, das ist auch ein Bereich, hast du eigentlich wirklich schon viele Jahre intensiv getanzt.
Genau. Ich bin ein Schulabbrecher, das wissen nicht viele. Dann war mir die Karriere damals dann wichtiger. Ja, als Tänzer. Ich habe dann beim Impulstanz viele Workshops beim Ismail Ivo gemacht, der mir so ein bisschen die Tür zum Zeitgenössischen wieder geöffnet hat. Weil ja, also Ballett war so eine super Grundausbildung und ich habe mich ja dazu irgendwo auch, das hatte irgendwas, auch diese Disziplin und diese Schönheit in der Bewegung. Und diese Regelmäßigkeit, also das mache ich bis heute. Aber ich hatte auch so Phasen, wo ich wirklich Probleme damit hatte. Also auch mit dem Körperbild und dergleichen, was auch darin teilweise kommuniziert wird. Obwohl ich eine sehr gute Lehrerin hatte damals. Und ja, wollte einfach was Neues, wollte was Wildes, was anderes. Und habe das so ein bisschen im zeitgenössischen Tanz dann gefunden. Und der Ismail hat mir dann damals empfohlen, eben auf eine Uni zu gehen. Also Fokus zeitgenössischer Tanz.
Ich würde da gerne auf Pause drücken, weil da sind, glaube ich, einige Themen gewesen, wo ich schon gar nicht mitkomme, die aber wahrscheinlich ganze Universen in sich sind. Also eben das Zeitgenössische, was ist das Zeitgenössische im Tanz? Aber auch, was sind die Herausforderungen im Körperbild, glaube ich, hast du gesagt, bei Ballett? Was bedeutet das, Ballett trainiert zu sein und zu sagen, ich interessiere mich für das Zeitgenössische? Was ist da in dir abgegangen?
Ich glaube tatsächlich, heute so ein bisschen in der Retro-Perspektive hat mich die Disziplin total interessiert. Also diese klare Rahmenbedingungen, die du sowohl im Kung-Fu als auch im Balletttanz ja hast. Also diese ganz klaren Bewegungen, die man regelmäßig macht, das hat ja auch etwas von einem Ritual. Und das ist etwas, das ich erst in den letzten 2 Jahren bemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich geprägt hat. Also einfach auch so, wie ich Arbeit angehe und wie ich auch mit Kollegen umgehe, wie ich mich in einem Raum auch, beziehungsweise im Tanzstudio auch, verhalte. Und das dürfte mich schon sehr geprägt haben, einfach weil es auch in einem jungen Alter war. Diese Disziplin hat aber dann natürlich, wenn man sich überlegt, jetzt mit den Jahren, war ich dann natürlich in der Vollpubertät, da tut man dann eher dagegen. Also da ist dann eher so, okay, was würde ich mir jetzt da erzählen? War damals einfach für mich eher beengend, ja? Aber die ersten 4 Jahre waren super. Also es war dann eher so eine Transition, wo ich mich frei bewegen wollte, wo ich improvisieren wollte, wo ich einfach andere Dinge machen wollte und spüren wollte, als sozusagen jeden Tag genau dasselbe. Es ist einfach, glaube ich, auch damals einfach so ein natürlicher Prozess des Ausbrechens gewesen. Ja.
Und wie würdest du dann zeitgenössischen Tanz definieren? Was ist deine oder was sind deine Definitionen dafür?
Ja, also ich bin, wie wir jetzt schon sehen, also eigentlich nicht so akademisch, von daher zeitgenössisch ist alles, was jetzt stattfindet. Zeitgenössisches Tanztraining, wie ich es bekommen habe, war, ja, also man hat zwar noch Ballett, wobei das wird inzwischen Zeit, darüber reden wir sicher noch später, in der Tanzindustrie auch immer weniger. Das Ballett zwar Teil der jeglicher akademischen Einrichtung ist, auch von den zeitgenössischen, aber am Ende des Tages, ja, also 25 Stunden Tanztraining heißt im zeitgenössischen Bereich, du beginnst am Boden, du arbeitest mit deinem eigenen Gewicht, du lernst das Momentum von deinem Körper einzusetzen, mit unterschiedlichen Techniken. Ja. Da gibt es dann Limon-Technik zum Beispiel, habe ich ganz viel gehabt. Das war damals, muss ich jetzt schon sagen, als ich an der Uni war, halt so ein Standard, weil die Professoren damals in dem Alter waren, dass sie einfach von der Limon-Technik selber kamen und daher dann sozusagen das in der Uni dann damals total der Standard war. Ja. Heute ist es dann, was weiß ich, Release-Technik. Und die Techniken werden generell in meinen Augen immer weniger interessant und es geht immer mehr um die Persönlichkeiten. Das ist allerdings auch mein persönlicher Ansatz, dass es halt einfach auch interessant ist, so von der eigenen Bewegungskultur zu kommen. Aber natürlich sammelt man viele Dinge. Also Ballett hat sich auch entwickelt über die Jahre und der zeitgenössische Tanz entwickelt sich auch laufend. Ja. Wird zum Beispiel immer akrobatischer. Also heute haben wir total viel Breakdancer, die in den zeitgenössischen Tanz reingehen und eine ganz andere körperliche Dynamik reinbringen und einen ganz anderen Rhythmus. Ja.
Ich bin fasziniert. Das ist so ganz eine neue Welt für mich, dass ich da eintauchen darf. Du redest da so locker flock drüber, weil du das immer schon gemacht hast. Für dich ist das so selbstverständlich. Aber wenn du da erzählst, dass du quasi die Schule nicht fertig gemacht hast, aber du bist dann auf eine Uni gegangen, was heißt das? Warst du dann so gut, dass jemand gesagt hat, hey, du gehst jetzt auf diese Uni? Oder wie stellen wir das vor?
Ja, es gibt zwei Dinge. Also das eine ist, dass ich an der Hauptuni war, ich habe Studienberechtigungsprüfung gemacht für TFM und Theater, Film und Medienwissenschaft. Das war mir ein bisschen zu trocken. Also ich war eigentlich immer auf der Suche nach der Balance zwischen Theorie und Praxis. Das hat mich immer begleitet während meiner akademischen Zeit. Und Tanzunis haben immer eine Audition. Da muss man sie eben bewerben, da wird man eingeladen.
Wie wissen die, dass sie dich einladen können?
Man wird eingeladen zur Audition. Ne? Also da muss man mal Informationen, ein Motivationsletter war das damals bei mir. Da habe ich so meine Ziele reingeschrieben. Ich weiß bis heute nicht, ob die sich das jemals durchgelesen haben. Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Aber genau, der Motivationsletter, so CV, wo kommst du her, was ist eigentlich dein Background, hast du schon Training gemacht? Und dann, ja, Profilfoto muss meistens noch dazu. Und ich glaube, bei uns damals war auch noch Körpergröße ganz wesentlich. Mhm. Dann bei der Audition wurde ich auf der Anton Bruckner Uni damals aufgenommen, kam eigentlich direkt aus der Hauptuni und habe damals bei einer Tanzlehrerin in Wien, der Anna Posarnik, ein bisschen mittrainiert, ja, und mich vorbereitet für die Audition, habe ein Solo vorbereitet und wurde damals eben eingeladen, an dem Lehrgang teilzunehmen. Das ist ein 4-Jahres-Bachelor. Den man dort macht. Ja.
Ein Solo vorbereiten, was bedeutet das?
Das heißt, dass man sich eine Choreografie zusammenstellt, je nach Auflage 1 oder 2 Minuten lang. Und damit man sich quasi präsentiert vor einer Jury.
Und da kann man tanzen, was man will?
Ja, tatsächlich. Bei diesen Aufnahmeprüfungen ist es sehr frei. Ja, es hat, es ist halt dann immer je nach Institution in Europa. Es gab auch Zeiten, da wurden dann zum Beispiel gewisse Musikstile nicht so gern gesehen. Heutzutage lockert sich es wieder ein bisschen, weil man halt auch drauf gekommen ist, dass wenn man gewisse Musikrichtungen nicht zulässt während der Audition, dass man damit auch gewisse Leute eigentlich exkludiert. Aber ja, inzwischen ist es schon sehr frei geworden. Also man kann eigentlich jede Musik auflegen, die man will. Ich glaube, ich habe damals gar keine Musik gehabt. Ich habe das einfach im Stillen absolviert. Genau, also der Körper macht ja auch Musik. Und wenn du auf dem Tanzboden hin und her rutscht und springst und auf und ab und so.
Und hast du das selber entwickelt damals, diese Choreografie? Ist das eine Choreografie, wenn man sich Tanzbewegungen in einer Sequenz definiert?
Ja, ich würde schon sagen, ja, also aus heutiger Perspektive würde ich es wahrscheinlich eher einen Score nennen, ja, aber man kann dir schon sagen, klar. Also einen Score, also eine, wie bei einer Musik. Ja. Ne? Mhm. Wenn du Musik aufschreibst, dann hast du einen Score und das ist halt aus dem postmodernen Tanzbereich kommt es, dass man das dann halt auch eher so nennt. Aber am Ende des Tages, ja, ist es eine Choreografie. So wie heute jeder auf TikTok eine Choreografie macht, ne? Eigentlich.
Und ich bin halt, jedes zweite Wort wird nachgefragt, damit ich es wirklich verstehe. Okay. Du hast gesagt, postmoderner Tanz. Quasi gibt es einen Unterschied zwischen postmodernen Tanz und zeitgenössischen Tanz?
Ja, schon.
Was wären das?
Also ich habe an der Uni ganz, ganz viel postmoderne Inhalte bekommen. Bekomme bis heute total viele.
Was bedeutet das?
Ja, also man hört dann eben von Choreografinnen aus der Zeit zum Beispiel, nicht? Also Trisha Brown und so weiter und so fort. Und das ist natürlich total faszinierende Zeit, einfach was da damals entstanden ist. Gerade in Österreich sind wir dann noch sehr verankert darin, diese Kunstform, also Tanzquartier hat gerade total postmodernes Stück eigentlich auf die Bühne gestellt aus New York. Ja.
Ist postmodern das Neueste oder ist es schon wieder veraltet?
Es hängt davon ab, wen du fragst und wie alt die Person ist wahrscheinlich, aber
aus deiner Sicht?
Aus meiner Perspektive ist es nicht das Neueste. Veraltet, es klingt zu hart. Ich finde, dass es viele Dinge gibt, die man da davon lernen kann. Ich mag deren Umgang mit Raum total gern auf der Bühne.
Ja. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Für mich ist es alles gerade ein bisschen abstrakt.
Ja.
Vielleicht irgendwelche Bewegungsabläufe oder was ich mir darunter vorstellen kann, ist postmodern, dass ich dann vielleicht irgendwie mit Stepdance noch irgendwas dazu. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Ballettsteppen.
Ja, das ist das Schwierige, wenn man etwas beschreibt und es aber nicht sieht. Und ich finde, Tanz ist ja total.
Also vielleicht emotional. Was sind die Gefühle, die du hast?
Ja, also postmoderner Tanz ist, so wie ich es halt gelernt habe, schon auch interessant, weil es sozusagen auch die Ideen hatte, dass man so die alltäglichen Bewegungen mit reinnimmt in Choreografien und die auch auf die Bühnen stellt. Ja. Das hat dann eine gewisse Zugänglichkeit einfach ergeben fürs Publikum. Das ist auch in einer Zeit gewesen, wo Kunst einfach auch sehr viel Raum bekommen hat. Also wenn man sich anschaut, wann Kunstzentren gegründet wurden, das ist immer so 80er, 90er, ja, die meisten. Das war auch in einer Zeit, wo es, sage ich einmal, wirtschaftlich auch leichter möglich war. Also auch hier in Österreich, wenn man sich überlegt, wann die großen Institute gegründet wurden und wann so diese großen revolutionären Tanzbewegungen hier auch stattgefunden haben, das könnte man heute so, meiner Meinung nach, gar nicht mehr aufziehen. Ja, also heutzutage zum Beispiel in Wien jetzt einfach so ein Theater zu gründen und damit natürlich auch eine Stilrichtung wieder einfließen zu lassen von dem Künstler, der das halt gründet, das wäre gar nicht mal so leicht. Ja? Also ich glaube, dass sich da auch meine Generation neue Gedanken macht und auch andere Ansätze hat, um die eigene Kunst zu definieren und halt auch Raum für diese Kunst zu haben.
Was machst denn du? Weil du hast konkrete Ansätze. Könntest du darüber reden, über den Raum, der mit dir in Verbindung steht?
Ja, also ich bezeichne so meine zwei Säulen eigentlich immer als Choreografie und Kuration. Das sind so die zwei Dinge, die ich wirklich gern mache. Ich bin freischaffender Choreograf, das heißt, ich arbeite auf der einen Seite mit den Tänzern, die ich mir selber aussuche, oder manchmal auch Schauspielern oder Zirkusperformer mit unseren eigenen Produktionen, beziehungsweise bin ich als freischaffender Choreograf manchmal auch eingeladen in bereits existierende Companies oder Staatstheater. Das ist sozusagen die künstlerische Seite. Und die andere Seite ist so die des Kuratorens. Da habe ich in Wien vor 2 Jahren Bluebox gegründet. Bluebox ist ein Hub, dem wir jetzt auch eine eigene Location haben am Rennweg, der ja auf der einen Seite ein Trainingsprogramm anbietet, ein einjähriges, dass viele Dinge, die wir vorher besprochen haben, neu denkt. Ja? Also in Sachen, wie kann man Training eigentlich kuratieren? Was wird da eigentlich eingeladen? Was für Leute werden da eingeladen? Wer unterrichtet hier eigentlich? Auf der anderen Seite haben wir jetzt, wo unser eigener Space fertig geworden ist, auch die Möglichkeit, eben den Raum der freien Szene zur Verfügung zu stellen, die immer auf der Suche ist, nach Raum in Wien. Das ist ein ganz großes Thema für die Tänzer und Tänzerinnen hier. Das heißt, wir haben im Artist-in-Residence-Format zum Beispiel, wo eben junge Künstlerinnen und Künstler einfach auch das Studio bekommen, um selbst an ihren eigenen Projekten zu arbeiten. Ja.
Aber Blue Box Hub heißt, dass das sind dann Menschen, die du kennst, die sind dann dort und dann eben Artist-in-Residence oder wer kann da jeder hinkommen? Freie Szene heißt das, das ist dann am Mittwoch immer geöffnet für jemanden, der, also wie läuft das und was hast du da für einen Raum geschaffen?
Ja. Genau, also ich mache es derzeit über einen Open Call, damit ich auch Leute finde, die außerhalb meines Netzwerks interessiert sind, den Raum zu nutzen. Das ist mir ganz wichtig, weil das ist etwas, das ich selber tatsächlich, als ich jünger war, auch immer wieder den Kuratorinnen so ein bisschen vorgeworfen habe, dass es eigentlich immer nur Leute sind, die man schon kennt und immer Leute sind, die sie auch kennen. Ja? Also so ein bisschen die Freundelwirtschaft. Und um dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, habe ich eben den Versuch des Open Calls zu starten. Und also wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel die Hannah Schaar, die im Blue Box ihr neues Stück geprobt hat. Und ich kenne die gar nicht persönlich. Also ich fand das einfach interessant, ihr Konzept. Und habe gesagt, ja, also super Idee, bitte benutzt den Raum, weil ich kenne es selber. Also ich habe bis vor kurzem selber, jede Studiozeit war Gold wert. Also das ist wirklich eine der, der Alleinstellungsmerkmale vielleicht für Tanz oder auch etwas, das irgendwo auch ein bisschen behindernd ist manchmal in der Ausübung von Tanz, ist, dass wir einen Raum brauchen. Ja, natürlich mit Performances tut sich in letzter Zeit viel und habe ich auch selber viel choreografiert Richtung Site-Specific. Was heißt das? Das heißt, man stellt sich auf die Straße, also tanzt im Raum, im öffentlichen Raum, ne? Auf Plätzen oder in Spanien war es halt die haben eben so viele Plazas, wo man so Straßenfestivals hat halt. Ne? Aber das Proben, das Trainieren, bestenfalls findet es halt dann doch in einem Studio statt mit einem guten Boden, in einem Soundsystem. Und das ist etwas, das, ja, also es ist fast mittelalterlich. Ne? Man muss jemanden kennen, der sozusagen einem Unterkunft und Proberaum zur Verfügung stellt. Es hält sich ja genauso auch mit der Kunstform generell. Also das ist ja was Interessantes, finde ich, mit Tanz. Das im Gegensatz zu anderen Disziplinen vielleicht in der Kunst, das ist etwas, das man im Moment erleben muss. Also das ist jetzt etwas, das total schwer wiederverwertbar ist, auch kapitalistisch zum Beispiel. Also damit Geld zu machen, ist wirklich schwierig. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ein Kollege von mir ist ein Musiker, wenn der jetzt in New York ist und einen neuen Song hat, der schickt mir WhatsApp den neuesten Link über das Streaming-Angebot meiner Wahl und ich kann es mir sofort anhören, ne? Bei mir am Frühstückstisch. Und bei Tanz, ja, bei Tanzperformance vor allem auch, musst du einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ja, und dann eventuell die Choreografie oder die Performance zu sehen, die dich dann in diesem Moment berührt. Und das ist etwas, das ja total was Eigenes ist. Ja. Ich würde es gar nicht bewerten, es ist einfach nur eine Beobachtung, was das irgendwie besonders macht. Ja.
Weil du sagst, ein Video kann sowas zum Beispiel nicht transportieren, weil man da einfach die unmittelbare Präsenz des Körpers und so im Raum braucht.
Genau, also Video, ich habe auch selbst einmal einen Tanzfilm gemacht und ich finde das ganz interessant. Ich liebe Video, ja, und Film, aber es ist ein anderes Medium. Ne? Also es ist ja nicht nur Tanz. Dann geht es Richtung Editing, dann geht es Richtung, wie groß ist der Screen eigentlich? Wo ist die Kamera, wie nah? Ja, während wenn ich eine Performance auf der Bühne sehe, ja, in dem Moment und die Tänzerin beobachte, klar, sobald sie die Bühne verlässt, ist der Moment wieder vorbei. Aber diese 10 Minuten, sagen wir jetzt einfach mal, ja, von der Performance, die werden so in dieser Form nie wieder stattfinden. Das ist nicht reproduzierbar. Ne?
Ich meine, ich denke mal, irgendwie, ob es bei Musik nicht auch ähnlich ist, also ich verstehe den Punkt, aber ich denke mal, es wird sicher PuristInnen geben, die auch einen großen Unterschied erleben zwischen, bin ich da jetzt beim Live-Konzert und ich meine, da ist die Energie klar. Von 5.000, 50.000, 500 oder nur 20 Menschen oder ist es eben aufgenommen und sobald man es aufnimmt, ist es wirklich ein eigenes Medium. Ne? Jetzt waren die Mikros gut, über welches Medium höre ich es? Über einen Radiowecker oder über was auch immer?
Absolut.
2.000 Euro Boxen?
Ich glaube, der Unterschied liegt am Ende des Tages eigentlich nur in der Globalisierung der jeweiligen Industrie. Bei Musik hast du es einfach so, dass der das hochladen kann auf einer Plattform, die jeder kennt, grün angemalt oder nicht, jeder kann es anhören und es ist einfach schon sehr nahbar auch dadurch, ne? Aufgrund der Zugänglichkeit.
Ich würde gerne nochmal ein paar Schritte zurückgehen von diesem Spezifischen und zu was ganz Allgemeinen, was aber irgendwie die Basis ist für möglicherweise alles, was du machst, nämlich Ausdruck. Und ich würde so gern wissen, was bedeutet allgemein Ausdruck für dich? Wir drücken uns alle aus, aber jetzt konkret in der Kunst oder in der darstellenden Kunst, dann ist es ja was. Das Bedürfnis nach Ausdruck. Und dann auch noch konkret, was bedeutet Bewegung und Tanz im Ausdruck für dich? Was bedeutet es für dich, dich auf diese Art auszudrücken oder Leute zu erleben, die sich so ausdrücken?
Ich weiß nicht, ob ich da so eine konkrete Antwort darauf habe, um ehrlich zu sein, aber für mich ist natürlich immer so ein bisschen dieses... Ein Schriftsteller kann sich natürlich ausdrücken, indem er was niederschreibt. Ja. Und Menschen finden einfach unterschiedliche Tools, um sich auszudrücken. Ne? Jeder Mensch. Und ich glaube, dass das Schöne für mich war immer beim Tanz einfach, dass es so ein bisschen das ausdrücken kann, wofür man vielleicht keine Worte findet. Ja.
Ist es dann zum Beispiel so, dass wenn es dir nicht so gut geht, dass du dann das in den Tanz, im Tanz transportierst und das dann mit dir was macht und es dir danach besser geht? Ist das zu schön gedacht, aber oder gibt es sowas bei dir auch?
Bei mir ist eher so, dass wenn ich mich gar nicht bewege oder mich gar nicht mit Tanz auseinandersetze, dann geht es mir schlecht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt per se es mir immer gut geht, wenn ich tanze. Also es hängt dann auch von vielen Faktoren ab, ja, mit wem tanze ich, wo tanze ich, also etc. Ja. Und es gibt ja auch zu viel. Also das ist ja auch ein ganz großes Thema, Überbelastung in meiner Industrie, also vor allem im akademischen Bereich, wenn wir vorher so viel darüber gesprochen haben, es ist ein Riesenthema. Also, dass die Sportwissenschaft überhaupt nicht Teil der tanzakademischen Einrichtung ist. Also es kennen alle, es ist Teil von wissenschaftlichen Arbeiten, aber der Kalender ist am Ende des Tages der öffentliche Schulkalender.
Das heißt quasi, es wird nicht Rücksicht genommen auf die körperlichen Realitäten der Tanzenden, sondern es wird gesagt, da ist jetzt 17.20 Uhr und jetzt wird Ballett getanzt, egal wie der Biorhythmus ist der
Menschen. Und jetzt haben wir Osterferien und der Rest der Monate gehen wir durch. Also ich hatte mal das Beispiel, und da reden wir jetzt nur von der körperlichen Komponente. Ja. Es gibt ja noch die mentale auch. Aber jetzt mal zur körperlichen. Ich erinnere mich an eine Situation. Ich war auf vielen Unis. Ne? Also ich habe alle 2 Jahre gewechselt. Länger habe ich es nicht ausgehalten. Am Schluss habe ich meinen Bachelor im Institut del Teatro in Barcelona fertig gemacht. Aber an einer meiner Unis hatte ich mal die Situation, da haben alle Lehrende, also muss man sich vorstellen, wir haben 3 verschiedene Klassen gehabt, über den Tag verteilt, am selben Tag begonnen zu springen. Also ja, wir machen jetzt im Ballett, machen wir jetzt Sprünge, weil das müssen wir jetzt endlich mal üben. Das haben wir jetzt schon 1 Jahr lang verschoben. So, 2. Lehrender kommt rein. Ja, heute haben wir ein Repertoire, also ein gefestigtes oder ein bereits existierendes Material, eine bereits existierende Choreografie, die ich euch beibringen möchte. Und stellt euch vor, wir können endlich springen. Und die 3. Klasse war dann, glaube ich, sogar zeitgenössisch. Ja, so, ich weiß nicht warum, sagt die Lehrerin, aber wir vergessen immer die Sprünge. Gut, wir hatten nach 2 Tagen die ersten Schienensplits. Also das ist eine Verletzung quasi beim Schienbein. Ne? Und die einzelnen Lehrer sind halt zu uns hingekommen. Also, warum seid ihr alle so müde? Verstehe ich gar nicht. Ich sage, ich weiß nicht, vielleicht solltet ihr mal miteinander reden. Also das ist das eine. Ne? Also einfach Koordination, das ist eine öffentliche Uni. Ja? Also es ist von Steuergeldern finanziert übrigens. Das heißt, wir haben hier eine Situation, wo auf der einen Seite sozusagen die Inhalte nicht abgestimmt werden. Und auf der anderen Seite natürlich der Kalender, also da sind wir noch weit weg davon, dass es einen sportwissenschaftlichen Kalender geben würde. Ja. Weil man muss sich überlegen, diese Leute sind ja nicht dort in den Unis, ja. Die Tänzerinnen sind ja nicht dort, um sich 100% zu verausgaben, sondern sich vorzubereiten auf eine Karriere. Ja, das ist ja die Idee einer Schule irgendwo, ja. So die Tools zu bekommen fürs spätere Leben. Und auf der Uni dann sozusagen vertieft das Wissen anzuwenden. Und ja, also es gibt wirklich viele Situationen, wo Tänzer nach der Uni also nie auf den großen Bühnen sind. Nicht, weil sie nicht bei den Auditions genommen werden oder weil sie keine Jobs kriegen, sondern weil sie körperlich einfach schon die Verletzungen aus der Uni-Zeit mitnehmen oder mental einfach sowas von gestresst sind von der Zeit, dass sie sowieso das Burnout haben. Also der Schmäh ist folgender in der Tanzszene. Die besten Tänzer findet man in Italien am Strand. Die haben ein kleines Café eröffnet. Ja. Die sieht man nie auf einer Bühne.
Muss man immer über seine Grenzen gehen im Tanz? Ist das so etwas, was man da lernt? Dass man zum Beispiel nicht auf seinen Körper hört und sagt, hey, ich kann nicht mehr, das tut mir jetzt weh. Oder nicht sagt, stopp, hey, Lehrer, das ergibt keinen Sinn, ich mache da nicht mit. Weil man dann irgendwie schwach oder wird man dann irgendwie runtergemacht? Oder ich kann es mir nicht so vorstellen. Wie ist das so?
Also ich glaube schon, dass natürlich, ich komme aus dem Ballett, es geht schon darum, an der Grenze physisch, also wenn man professionell tanzen will, so, also ich rede jetzt nicht vom Sommerworkshop, ja, aber als professioneller Tänzer, der Karriere machen will, musst du an der Grenze arbeiten. Aber das über die Grenzen hinausgehen, das ist etwas, was wir, glaube ich, gerade in der Tanzindustrie navigieren, nicht? Also wer entscheidet jetzt eigentlich?
Die Grenze.
Genau, oder wo ist die Grenze und wer entscheidet eigentlich, wo diese Grenze liegt? Ne? Mhm. Also es gibt ja auch unterschiedliche Hierarchien im Tanz. Ja. Zu meiner Zeit war der Choreograf immer der Chef. Also das war so der wird so ein bisschen vergöttert, nicht? Vor allem aus der Distanz. Im Studio wird einfach gemacht, was er sagt. Ja. Heutzutage wird die Position des Choreografen eigentlich sehr in Frage gestellt. Ja. Also das ist eigentlich eher einer von den Tänzern in der Zwischenzeit und der versucht dann mit den Leuten zu arbeiten. Und ich komme auch aus der Generation, die das also sehr runterbricht. Interessanterweise hat sich nicht viel geändert. Das heißt, eventuell lag es doch nicht an den Choreografen oder nicht nur, sondern vielleicht reden wir hier von einem strukturellen Problem, ja, und wer halt eigentlich die Entscheidungen trifft in der Industrie. Und das führt am Ende des Tages leider, so sehr ich es liebe, mit euch über Kunst zu sprechen, wieder zurück zum Geld, weil am Ende des Tages hängt es davon ab, wer hier die Fördergeber sind und wie das Geld benutzt wird. Und was für eine Verantwortung damit auch kommt. Ja. Und das ist jetzt in Unis der Fall, aber das ist auch in öffentlichen Theatern und Institutionen der Fall.
Aber kannst du das näher erklären, was heißt das, wenn da, von wem das Geld kommt, heißt das, wenn zum Beispiel eine Oper da irgendwie mit involviert ist, dass die dann irgendwie
ich habe ganz viele Freunde, die an der Oper arbeiten, genau. Und das ist ein großes Thema. Ne? Also die, okay, was ist Fair Pay? Sozusagen, also die Lösung für alles in Österreich ist, wir hauen Fair Pay nach oben. Also der Stundensatz muss nach oben. Ja, das ist jetzt, wenn man sich mal mit der freien Szene und den Choreografen dort beschäftigt, jetzt auch nicht unbedingt eine gute Idee gewesen. Aber es ist, wie ich vorher schon gesagt habe, im Prozess. Es wird navigiert. Auf der einen Seite, wie schauen wir, dass wir einander gut behandeln im Studio, ja, also respektvoll und miteinander auch was Tolles schaffen können. Auf der anderen Seite, wie werden wir dafür gescheit zahlt? Da ist das Problem, die Diskussion ist halt immer eine einseitige, weil in Österreich ist halt alles, also es geht nichts ohne Förderung. Es ist nicht so wie jetzt zum Beispiel in den Staaten, wo es Privatinvestoren und Sponsoren en masse gibt. Ja. Natürlich, ganz Riesenfestival hat vielleicht mal einen Sponsor, aber ich sage mal, Riesenteile von dem, was wir so als Kultur genießen in Österreich, wenn es um Tanz geht, ist Steuergeld. Ne? Ja, also das wird alles navigiert und das sind wirklich Riesenthemen, wo wir gerade dabei sind, das so ein bisschen zu prozessieren. Und je nachdem, wo du halt bist, hast du vielleicht auch andere Perspektive auf diese Fragen.
Aber wie ist das Feld insgesamt? Also ich habe jetzt eine Tanzausbildung hinter mir, ich habe vor, das als Beruf zu machen, dann kann ich an eine Institution gehen.
Auditions.
Ich würde gerne an der Oper arbeiten oder im Theater X oder Y. Mhm. Wenn ich das nicht mache, ich könnte doch sagen, ich möchte Choreografin werden.
Ja, so freischaffend, genau. Das war ja mein Weg. Also ich hab auch als Tänzer freischaffend gearbeitet. Also ich habe tatsächlich das Glück gehabt, von ganz tollen Choreografen zu lernen, wie der Lorena Nogal zum Beispiel in Spanien, die mich als Gasttänzer einen Vertrag gegeben hat für eine gewisse Periode, für ein gewisses Projekt. Also das ist das freischaffende Tanzwesen. Ich komme ganz aus der Richtung, ne? Also ich habe nie als Tänzer in einer Vollzeit-Company gearbeitet. Ich hatte immer nur einen Gastvertrag. Interessanterweise ist mir gar nicht die Idee gekommen, das zu machen. Also da habe ich lieber daneben gearbeitet, etwas, das jetzt vielleicht nicht direkt mit meiner Kunst zu tun hat, um meine Miete zu zahlen, gerade am Anfang, wo es sich noch nicht ausgegangen ist, als dass ich sozusagen den Vollzeitvertrag annehme. Weil das einfach für mich nicht das war, was ich machen wollte. Ja, ich wollte mich immer künstlerisch ausdrücken eben, ich wollte mit Menschen arbeiten im Raum, ich wollte eigentlich schon immer choreografieren und von Choreografen lernen, also dieser Austausch war mir ganz wichtig und diese Freiheit, da kommen und zu kommen und zu gehen, die hast du natürlich nicht, wenn du jetzt einen, weiß ich nicht, 2-Jahres-Vertrag hast oder so mit der ganz vorgegebenen Stunden und dergleichen mit Proben und Performances und allem. Ja.
Du hast vorher gesagt, du hast von einem tollen Choreografen gelernt.
Ja.
Warum war der für dich toll?
Das ist eine Choreografin, die Lorena Nogal, die war toll, weil sie mich wirklich damals, also ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Choreografen in der Saison gearbeitet, die hat mich einfach total überrascht. Also die hat, also ich bin ja jemand, der sich immer gut vorbereitet auf Projekte und ich war immer eine Stunde vorher im Studio und Warm-up und schon ein bisschen angeschaut, was sie macht. Und die ist reingekommen und hat mich komplett vom Sessel gefegt. Also ich habe überhaupt nicht erwartet, was die machen wird. Ja. Von der Bewegungsqualität natürlich irgendwo, aber auch in ihrem Arbeitsprozess. Also die ist reingekommen und die hat das komplette Stück schon gewusst. Also die wusste schon alles, was sie machen will, bevor sie uns gesehen hat. Und das ist so ein Arbeitsansatz, den auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass es geht. Ja.
Aber weiß man nicht oft als Grafin, das, was man machen will vorher schon, bevor man reinkommt?
Also ich stelle mir eine Idee, ja, mal eine Idee oder einen Wunsch oder natürlich einen Plan, aber am Ende des Tages war es für mich damals war es immer klar, dass das Projekt steht und fällt mit den Menschen involviert. Das heißt, ich muss mal die Menschen kennenlernen und mal schauen, was für Qualitäten die eigentlich mit reinbringen. Aber das war mein Ansatz. Ne? Das Interessante bei ihr war, dass die also wirklich Set Material, also quasi komplette Choreografie einfach
vorgegeben
hat. Ja. Das haben wir durchgezählt in Katalan, ja, und Gemma. Und da haben wir gedacht, okay, gut, das ist so, das gibt es ja in der Tanzszene durchaus. Ja. Also es hat mich überrascht, aber es gibt es natürlich, gerade wenn es dann Richtung Staatstheater und dergleichen geht. Aber was mich überrascht hat, ist, dass es dann trotzdem geschafft hat, aus diesem sehr starren Konstrukt wirklich ein bisschen so künstlerische Feinheiten rauszuholen, aus jeder Persönlichkeit involviert. Das war ein Gruppenstück damals. Also wir waren sicher so 18 Tänzer. Und ja, das war für mich, der komplette Prozess war voller Überraschungen. Ja, und hat, also den möchte ich bis heute nicht missen. Ich arbeite überhaupt nicht in die Richtung.
Ich wollte gerade fragen, du bist jetzt Choreograf und was ist deine Herangehensweise? Wie unterrichtest du und wie möchtest du quasi Zugang zu Tanz schaffen?
Also meine Herangehensweise ist eigentlich sehr die, die ich gerade zuvor ein bisschen so angerissen habe. Ne? Mhm. Stand jetzt arbeite ich schon sehr viel basierend auf den Leuten und ihrer Qualität. Also die Künstlerinnen, die ich einlade, mit mir zu arbeiten, die bringen ja schon ihre eigene, ich sage immer, das ist so ein Echo. Ne? Also ein Echo aus all den Leuten, mit denen sie schon gearbeitet haben und all den Stunden in den Tanzstudios und ihre Ausbildung und alles, das bringen sie alle mit ins Studio. Und diese Qualitäten, die schaue ich mir mal an. Und von da weg sozusagen agiere ich. Trotzdem erwische ich mich immer wieder dabei, natürlich wie jetzt zum Beispiel habe ich jetzt die, am 11. April haben wir im Odeon eine Premiere, Sacre de Breton, also das ist eine ganz berühmte Musik beim Jerzy Strawinski. Und da hast du natürlich nicht nur das Echo des Tänzers, sondern irgendwo so auch so das Echo von der Musik. Und da gibt es 1000 Choreografen, die das schon gemacht haben. Und dann hast du diesen Komponisten, der halt auch einfach einen gewissen kulturellen Gewicht hat oder mitbringt. Und das heißt, da ist dann eher umgekehrt in dem Fall. Ja? Also da ist es so, dass ich eher Tänzer suche, die sozusagen zu der Qualität passe, nach der ich suche. Ja? Aber du siehst schon, jedes Projekt bei mir ist ein bisschen anders. Und es ist vielleicht dann nicht wiederverwertbar und nicht zu empfehlen in Sachen Wiedererkennbarkeit. Aber das macht mir so Spaß und am Ende des Tages geht es darum, bei mir im Tanz sich authentisch ausdrücken zu können. Und wenn das auf der Bühne gelingt, ist es für mich schon gelungen.
Auf deiner Homepage gibt es einen Verweis auf eine bestimmte Methode, die du entwickelt hast. Das ist die Blueprint Method. Und was genau ist das?
Ja, Blueprint kommt ja eigentlich aus der Architektur. Ne? Also das machen ja die eigentlich, bevor sie ein Boot oder ein Haus oder sowas, hat man vor allem früher natürlich auf blauem Papier das gezeichnet mit weißen Linien. Heutzutage macht man das wahrscheinlich alles am Computer. Aber genau, es war eben die Idee damals. Ich habe mein erstes Stück damals in Spanien entwickelt. Das war mein finales Stück an der Uni, war mein erstes Stück, das getourt hat. Das war ein totaler Druck für mich, diese Aufmerksamkeit so früh zu bekommen. Und so irgendwo auch diese sich geehrt fühlen, aber dann auch als Ausländer irgendwo so dem irgendwie auch schuldig zu sein, dass das dann halt wirklich perfekt sein muss. Oder irgendwo so diese Rechtfertigung, warum ich jetzt diese Chance kriege. Und da habe ich dann damals wirklich lange überlegt, okay, wie gehe ich das eigentlich an? Nicht nur, was zeige ich auf der Bühne, sondern was für ein Prozess steckt da eigentlich dahinter? Und wie mache ich das? Und wie will ich in Zukunft solche Projekte angehen? Und da habe ich halt mal gedacht, okay, das, was ich gerade suche, das ist ein Blueprint. Das ist etwas, das ich sozusagen immer wieder anwenden kann. Auch wenn ich mit anderen Menschen arbeite oder in anderen Ländern. Und das ist ja wirklich oft so. Also, was weiß ich, letztens in der nationalen Company in Bulgarien gewesen. Das ist ja wieder ganz andere Kultur, andere Sprache, andere Menschen. Und da ist es dann schon wichtig, dass man als Choreograf so seine eigene Methode ein bisschen mitbringt, seinen eigenen Arbeitsansatz einfach, ja, auf den man sich verlassen kann, wo ich schon ungefähr weiß, in welche Richtung es geht. Der Rest kommt dann so ein bisschen im Studio von den Leuten. Und genau, die Idee war damals eben, wie ich schon gesagt habe, die Qualität von den Leuten zu nehmen. Und die schwierigste Frage damals für mich als Tänzer war, weil damals war ich noch mehr Tänzer als Choreograf, muss ich sagen, wie ich so diesen Gap zwischen improvisieren, ja, also mit der Musik einfach sich zu bewegen, wie man sich fühlt, und dem Fixed Material, also dem
vorgegeben. Fixen Material.
Genau, danke. Also das war für mich so ein, so, 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 ein, so eine Distanz. Ja. Daher verwende ich diesen, die, diese Methode, die arbeitet ja, mit Notation und ist einfach ein gutes Tool, um zu sehen, was für Qualitäten die Tänzer haben und für mich halt auf der anderen Seite noch diesen Zugriff zu haben, das dann auch in Raum und Zeit zu bringen, um es dann auch auf der Bühne verwenden zu können und auch zu wissen, zum Beispiel jetzt plane ich gerade Lichtplan. Ja. Ganz ehrlich, ohne die Methode wüsste ich nicht einmal, wo der Tänzer steht. Ja. Also, ja, da wäre ich da echt überfordert. Also es ist eine, quasi ein pragmatisches Tool in einer sehr wilden und freien Kunstform.
Und wie kann man sich das vorstellen? Ja. Also ist das eine, geht es darum, man schreibt sich die Namen der TänzerInnen auf und genau. ihre Bewegungsabläufe? Oder? Ja.
Das ist ein guter, guter Ansatz, ja. Ich mache es sehr gern mit, dass ich jedem Tänzer quasi ein Solo kreieren lasse, ja, weil dann habe ich mal ihre Bewegungsqualität und dann fange ich an zu sehen, okay, welche Tänzer haben hier Dinge, die zusammenpassen oder vielleicht auch gar nicht zusammenpassen, einfach das absolute Gegenteil sind, aber einfach interessant nebeneinander ausschauen. Ja. Es hat sehr viel mit Energie zu tun, einfach, was man dann auch spürt, wenn man sich's anschaut. Genau, und dann am Schluss kommt der Raum dazu natürlich. Ja. Wir haben vorher schon gesprochen über Tanz im öffentlichen Raum. Das ist natürlich, wenn ich jetzt auf der Mailfer Straße spazieren gehe, weil wir gerade in der Nähe sind, ja, es ist auch interessant, wo die Menschen ganz nah nebeneinander gehen oder wo sie ganz weit auseinander gehen. Das sind so Fragen, die dann auf der Bühne auch interessant sind. Und also wo wollen wir diese Choreografie jetzt eigentlich haben? Und wie nah zusammen sollen die Tänzer eigentlich stehen? Und das Letzte ist dann die Zeit. Also wie lang ist das Stück? Ja? Wie schnell wollen wir uns eigentlich bewegen? Ja? Also man kann es ja immer noch schneller machen. Das ist ja auch etwas, das in letzter Zeit auch durch Social Media einfach total bekannt geworden ist im zeitgenössischen Bereich, dass halt einfach schneller ist besser. Und ja, bei mir ist, ich gehe gerne in die Extreme. Also ich habe es entweder super langsam oder ganz, ganz schnelle Bewegungen. Das ist für mich am interessantesten. Ich bin selbst so ein bisschen ein ungeduldiger Mensch, auch als Zuschauer. Und ich schaue immer, dass ich sage, okay, ich glaube, als Künstler muss man das machen, was man selber sich gerne anschauen würde. Man kann es vergleichen so ein bisschen. Ein ehemaliger Lehrer von mir hat das immer gesagt. Wenn er Tanz sich anschaut, überlegt er sich immer, möchte ich das jetzt ansehen, was ich gerade anschaue auf der Bühne, oder eine Giraffe im Zoo. Und wenn die Giraffe im Zoo interessanter ist, sollte man die Choreografie.
Das ist aber auch hart, oder? Das
ist, ja. ist es.
Heißt es dann, dass man zum Beispiel schlechte Bewegungsqualitäten hat, wenn Nein. die Choreografie schlecht ist? Oder wie
was? Genau, da ist der Choreograf schuld.
Aha, wie...
Nein, aber es ist einfach so ein bisschen mein persönlicher Ansatz. Ne? Also Tanz steht meiner Meinung nach so ein bisschen immer vor der Problematik und auf der anderen Seite vor der wunderschönen Situation, dass es eben nicht, vor allem zeitgenössischer Tanz, eben nicht Mainstream ist. Das heißt, was passiert ist, dass auf der Bühne, also Tänzer tanzen für Tänzer. Ne? Also das Publikum ist eigentlich, sind die Kollegen und es ist eine sehr kleine Bubble. Ja? Und wenn wir wirklich wollen, dass die Leute dazukommen, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag ins Theater gehen und vielleicht nicht jeden Tag ins Theater zu zeitgenössischem Tanz. Ja, höre ich auch oft, wenn ich mit Kollegen spreche, die überhaupt nichts mit Tanz am Hut haben. Also ich finde es eh leibend, was du machst, aber ich verstehe einfach nicht, worum es geht. So ein Klassiker. Ja. Dann sage ich immer, du musst nicht verstehen, worum es geht, aber du musst, die muss irgendwas berühren, ne? An der Erfahrung, an dem Moment. Und deswegen sage ich, das Beispiel mit der Giraffe ist einfach eine gute Möglichkeit, den Choreografen und in dem Fall mich selber so ein bisschen auf die Boden der Tatsachen wieder zurückzubringen, weil es halt mein persönlicher Ansatz ist. Ja. Ich mache Tanz nicht fürs Publikum, aber mir ist wichtig, dass wenn ich das Publikum wäre, dass ich gern sehen würde. Und ich bin selbst so ein ungeduldiger Mensch, dass ich dann oft auch selbst mit den Gedanken woanders hinschweife und deswegen überlege ich oft, okay, ist das, was auf der Bühne passiert, gerade etwas, das mich fesseln würde als Zuschauer oder ist es eigentlich etwas, wo ich mir denke, na, jetzt gehe ich doch lieber in den Zoo und schau der Giraffe zu. Ja. Ich genieße das, mit anderen Menschen im Raum zu machen. Das ist etwas, das ich für mich brauche, so ein bisschen. Und ich muss selber nicht auf der Bühne sein. Also das brauche ich irgendwie nicht mehr. Das habe ich irgendwie, bin ich auf genug Bühne gewesen. Ich brauche den Applaus-Moment, so die eine Minute fürs Ego. Das reicht dann wieder, abgestempelt. Aber ja, es hat für mich was mit Austausch zu tun und dem Prozess mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Also das ist tatsächlich für mich der interessanteste Moment. Also das ist da, wo es mich dann packt und wo meine Leidenschaft auch für die Kunst rauskommt, ist, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die wirklich enthusiastisch, wenn irgendwelche neuen Ideen aufkommen, ja? Oder irgendwelche, weiß ich nicht, wenn man einen Moment hat, was weiß ich, ich habe die komplette Probe geplant und wir gehen das Schritt für Schritt ab und dann passiert was. Das war zwar nicht geplant, aber das ist besser, als ich es jemals hätte choreografieren können. Das sind so meine Lieblingsmomente. Also einfach auch diese Zufallsprodukte. Ich finde das was total Schönes.
Wie entstehen solche Zufallsprodukte? Ist das, weil du den richtigen Rahmen gibst? Und ist das dann quasi, oder denkt man sich das dann, ist es auf mich zurückzuführen? Oder wie muss man als Choreograf sein, dass sowas entstehen kann? Ist da so, ich glaube, es ist so auch wieder so eine Gratwanderung zwischen Strenge und an wen glauben und wen pushen und sagen, hey, du schaffst es so noch. Also ich stelle es mir halt so vor.
Total. Also
man ist so ein Cheerleader wahrscheinlich auch. Und am Schluss denkt man sich, wenn sie das dann geschafft haben, so scheiße geil. Ist man dann stolz? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, das waren das jetzt überhaupt Fragen.
Einfach nur. Ja, ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, trifft in irgendwo in unterschiedlichen Momenten des Prozesses zu. Ja, wenn ich jetzt denke, ich habe einen Probenprozess, der braucht so und so viel Zeit und dann habe ich die Premiere auf der Bühne, dann trifft alles, was du gerade gesagt hast, in irgendeinem Fall zu. Bei mir ist immer so, deswegen fange ich auch mit meiner Methode an, weil das gibt die Rahmenbedingungen, weil sonst ist nur Chaos. Und als Choreograf ist für mich persönlich ist auch immer so diese Balance zwischen, auf der einen Seite will ich alles bis ins Detail planen, auf der anderen Seite spielt ja die Rolle des Choreografen, der nicht auf der Bühne steht, schon selber mit der Tatsache, dass du das gar nicht kontrollieren kannst. Weil am Ende des Tages sitzt du im Publikum oder beim Lichtpult und es ist nicht in deinen Händen, ob das jetzt so funktioniert, wie du das geplant hast oder nicht. Zum Beispiel hatte ich einmal ein Stück, es ist eine ganz kurze Anekdote, aber das ist wirklich, wir hatten ein Stück mit 14 Ballons, Heliumballons, mit so ganz, ganz dünnen Schnüren, die man kaum gesehen hat auf der Bühne. Das heißt, wenn die Tänzer sich bewegt haben, haben sich die Heliumballons bewegt. Die Bühne war ganz dunkel, voller Fog und man hat damit eigentlich so wie ein Mosaik von den Ballons nur noch gesehen. Ja. Und das hat in den Proben immer so super funktioniert, in der Generalprobe auf der Bühne auch noch, in der Lichtprobe sowieso. Und bei jeder einzelnen Premiere mit Publikum, aber nur dann, hat sich ein Ballon gelöst, immer zur selben Situation und ist nach oben, ja, Richtung Decke der Bühne verschwunden. Und ich wurde das dann damals mal gefragt in Bulgarien, ja, ist das geplant? Sage ich, natürlich nicht. Also wer wäre ich jetzt, mich da jetzt hinzustellen? Dann sage ich, das könnte ich gar nicht planen. Ja? Ich verspreche euch, wenn ihr das planen würdet, das würde nie funktionieren. Ja, es würde dann nicht klappen in dem Moment.
Aber ist es dann was Gutes oder was Schlechtes?
Ich finde es super. Also okay. Ich lebe für diese Momente. Aber natürlich, im Probenprozess ist es anstrengend, ne? wenn dann Details nicht funktionieren oder wenn, ja, es ist, wie du richtig gesagt hast, ein Balanceakt zwischen Cheerleading und du glaubst an jemanden und du gibst ihm die Chance und auf der anderen Seite muss ich halt schauen, dass die Bühne am Schluss ein Stück kriegt.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja, mal schauen. 10 Jahre ist ein bisschen weit.
In 5.
Danke. In 5 Jahren würde ich mir wünschen, dass ich arbeite derzeit sehr, sehr viel für Blue Box. Total viel Kuration, was mir Spaß macht. Aber auch viele Details, ja, die mir nicht so viel Spaß machen. Und ich habe mir so ein bisschen selber vorgenommen, jedes Jahr 10% mehr künstlerische Arbeit wieder machen zu können. Und das fängt in diesem Jahr eben an, mit den Tanztagen in Wien. Ja, also in 5 Jahren wäre ich dann bei 50-50, ne? Wenn ich jetzt richtig mitrechne.
Was macht dich zufrieden oder was macht dich glücklich?
Wenn mich Kunst berührt, ohne dass ich dran denke, wie es gemacht wurde. Das ist großartig.
Also wenn du es nicht rational hinterfragen beginnst.
Genau.
Wenn es sich wirklich berührt.
Wenn es mich wirklich berührt.
Wenn es sich wegfetzt. Ja,
das ist seltener, als man denkt, aber umso schöner dann, wenn es passiert.
Funktioniert der Natur auch, wenn du am Berg bist oder am Meer?
Ja, ich bin tatsächlich einer, der so ein bisschen in den letzten Jahren wieder so meine Verbundenheit zur Natur auch festgestellt hat. Das ist ja auch was lustige Parallele zu dem, was du vorher gesagt hast. Also ein bisschen dieses, ist es jetzt gewollt oder sind die Rahmenbedingungen einfach so, dass die Schönheit von alleine entsteht? Ja, und das ist, also in der Natur findet man das ja auch. Also es gibt natürlich die Menschen, die sagen, okay, da gibt es jetzt jemand, der hat das alles perfekt designt, ja, oder ist es jetzt zufällig? Aber es gibt in der Natur so viele schöne Dinge und so viele tolle Dinge und die, ja, total, also das bringt mich total runter. Also ich gehe auch total gern im Wald spazieren und dergleichen. Das ist wirklich auftankend. Ja.
Und was würdest du sagen von diesen unterschiedlichen Projekten, wo du teilgenommen hast oder die du selber kreiert hast, worauf bist du am meisten stolz?
Ich tue mir ein bisschen schwer, stolz auf meine Arbeit zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jemand, der glaubt, dass ich glaube immer ans nächste Projekt. Also ich bin stolz aufs kommende Projekt.
Und glücklich?
Glücklich bin ich, wenn's fertig ist. Also ich bin jemand, der total erleichtert ist, wenn's dann performt ist und auf der Bühne. Und also ja, das ist ein riesengroßer, jetzt ist erledigt. Das ist wie so ein wie so eine Mini-Geburt.
Und wenn du sowas wie 10 oder 15 Jahre zurückgehen könntest zu deinem früheren Selbst, mit deinem heutigen Wissen, was würdest du ihm raten, dem jüngeren Raphael?
Ja, ich würde ihm raten, was ich jedem oder jeder 20-Jährigen auch heute rate, an den eigenen Weg zu glauben und keinen Ratschlag zu ernst zu nehmen.
Auch diesen nicht?
Auch diesen nicht.
Ja, schön. Kevo, dann schön. Es kommt noch was.
Ich habe eine kleine Mini-Kleinigkeit. Ein Geschenk für dich, das mit Bewegung zu tun hat.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich habe es gekauft. Das ist aus Oberösterreich.
Aus Oberösterreich? Na schau.
Es ist ganz blau, weil ich mir gedacht habe, du brauchst etwas, was blau ist für Blueprint und
ja,
so weiter.
Ja, blau ist meine Lieblingsfarbe, falls es noch nicht klar
in
war.
Bewegung. Und ich habe mir gedacht, ich schenke dir einen Kreisel,
ich liebe Kreisel,
in Bewegung ist.
Ma, danke, das ist wirklich ein total liebes Geschenk.
Du musst es nur da rausfuddeln.
Wo, aus Oberösterreich?
Nein, ich habe es in Wien gekauft, aber auf dem Sackerl, da steht es drauf. Und das wurde selbst gemacht von irgendwem aus Oberösterreich.
Ah ja, ich sehe es. Kreiselmanufaktur.
Na bitte, sowas gibt es.
Sehr cool.
Ja, musst du ein bisschen rauszwängeln.
Ja, das ist so schön verpackt, kriegt man kaum raus.
Ja, das geht schon. So, und jetzt in Bewegung kommen.
Aber jetzt, genau.
Jetzt da.
So, wir machen das wie bei Inception. Es gibt den Cut, bevor der Kreisel aufhört, sich zu drehen.
Oh, okay, liebe Leute, es dreht sich. Oh, schau, wie er tanzt. Schön, gefällt mir.
Nice.
Das macht also wie schön, gefällt mir. Also zur Entspannung, wenn du meine tanzen willst, hast du trotzdem was dich in Bewegung bringt, gell?
Danke, danke. Schön war's.
Gut. Danke dir fürs Kommen.
Tschüss, tschüss euch, Papa.
Audiamo Plus. Wir hören uns.